Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Im November sind Präsidentschaftswahlen in den USA und das Rennen um die jeweiligen Kandidaturen, die sind ja eigentlich schon gelaufen. Klar, der amtierende Präsident kandidiert für die Republikaner. Und auch bei den US-Demokraten steht eigentlich schon Bernie Sanders nicht fest. Der hat sich ja zurückgezogen, sondern es wird der frühere Vizepräsident Joe Biden. Aber natürlich gibt es noch einige Vorwahlen, die eigentlich abgehalten werden sollten. Thilo Kössler, unser USA-Korrespondent. Jetzt gibt es die erste Absage für Vorwahlen in New York. Braucht es die denn eigentlich überhaupt noch? Eigentlich nicht, oder?
Naja, eigentlich soll, querstrich muss, der Spitzenkandidat ja in einem wirklich geordneten Verfahren ermittelt werden. Das heißt, es gibt Vorwahlen in jedem Bundesstaat. Dort wird die Zahl der Delegiertenstimmen ermittelt, die dann auf der Convention, also auf dem großen Nominierungsparteitag, zur Grundlage dieser Abstimmung sind. Die Convention ist schon verschoben worden. Sie sollte im Juli in Milwaukee stattfinden. Sie ist auf August verschoben worden, eine Woche vor dem Parteitag der Republikaner. Seit Mitte, Ende März hat das Coronavirus diesen Vorwahlprozess der Demokraten derart durcheinander gebracht, dass viele sagen, eigentlich ist der nicht mehr in einem geordneten Prozess zu Ende zu bringen. Etliche ausstehende Bundesstaaten haben die Vorwahlen auf Ende Mai, Anfang Juni verschoben. Ohio wählt heute per Briefwahl. Jetzt kommt New York und sagt, wir sagen ab. Das ist der erste Bundesstaat in der Geschichte der USA, der demokratische Vorwahlen absagt. Die Begründung, nachdem Bernie Sanders seine Kampagne aufgegeben hat und Joe Biden der noch einzig verbliebene Kandidat ist, sei die Wahl angesichts der Corona-Krise unnötig und sogar frivol, ließ der Wahlvorstand New York verlauten.
Wollte ich gerade sagen, deutet das darauf hin, dass es Streit gibt bei den Demokraten?
Ja, es gibt Streit. Das Wahlkampfteam von Bernie Sanders hat heftigst protestiert. Der Schritt sei ein Schlag für die Demokratie. So sehen das auch viele Unterstützer von Bernie Sanders. Der Hintergrund der Empörung ist, dass Bernie Sanders zwar seine Kampagne aufgegeben hat, weil er keine Chance mehr gesehen hat, die Zahl der Delegiertenstimmen von Joe Biden noch einzuholen und damit noch Spitzenkandidat zu werden. Aber er will seine Delegiertenstimmen behalten. Sein Name bleibt auf den Wahlschein. Er will weiter Stimmen sammeln. Warum? Weil er seinen Einfluss auf die Wahlplattform von Joe Biden und den Demokraten geltend machen will. Er will so viel von seiner Programmatik wie möglich in das Wahlprogramm der Demokraten drücken. Das wird Sanders als Verdienst angerechnet von seinen Anhängern, dass er seit 2016 die Partei nach links gerückt hat, mit seinen Forderungen nach Krankenversicherung für alle oder nach freiem Studium für alle. Dieses Ziel will Sanders nicht aufgeben. Deshalb ist der Ärger über die New Yorker Entscheidung so groß.
Bleiben wir bei Wahlkampf bzw. Nicht-Wahlkampf oder wie man ihn führen kann. Da kommen wir gleich zum Thema Trump und seine Pressekonferenzen. Die hat er ja erstmal abgesagt, dann hat er gesagt, nee, ich mache doch wieder welche, weil sie ja sein bestes Wahlkampfinstrument sind.
Genau so ist es. Er hat ja mit seinen Empfehlungen zur Verabreichung von Desinfektionsmitteln gegen Corona in der vergangenen Woche nicht nur für Entsetzen gesorgt bei den Experten, sondern auch in seinem Wahlkampfteam. Sie haben ihm klargemacht, dass derartige Äußerungen wohl nicht dazu angetan sind, die Chancen einer Wiederwahl zu erhöhen. Deshalb hat er zunächst mal die Flucht in den Ablenkungsmodus angetreten, hat gesagt, ihr habt mich völlig missverstanden und die Fake News haben das dann weiterverbreitet. Das war natürlich sarkastisch gemeint, it was a joke. Dann ist er in die beleidigte Verweigerungshaltung gegangen, hat gesagt, ich gebe keine weiteren Pressekonferenzen, wenn mich die Fake News weiterhin so entstellen. Und gestern nach zweitägiger Abstinenz, surprise, surprise, hat er dann wieder eine Pressekonferenz gegeben. Wenn er sich ganz zurückgezogen hätte, Frau Brink, dann hätte er sich um eine ganz wirksame, wahlkampfrelevante Form der Selbstdarstellung gebracht. Deshalb wird jetzt vermutlich ein Kompromiss angestrebt. Donald Trump überlässt die medizinische Einschätzung besser seinen Experten. Er selbst äußert sich dann zum Mitteleinsatz und Fortschritten zum Prozess der Öffnung und so weiter. Das heißt, er behält diese Plattform, die für ihn ja zum Ersatz für seine riesige Wahlkampfauftritte geworden ist.
Ich wollte gerade sagen, man kann nur gespannt sein, was er noch so alles raushaut, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen salopp. Er ist präsent, Joe Biden dagegen sitzt fest in Delaware und kann gar keinen Wahlkampf machen. Er ist nämlich eigentlich ziemlich unsichtbar.
Ja, das ist sein ganz großes Problem. Er hat keinerlei Möglichkeit mehr, wirklich wirksam und öffentlich Wahlkampf zu machen. Ihm steht auch so eine Plattform wie die Pressekonferenzen von Donald Trump nicht zur Verfügung. Er kann nicht mehr Hände schütteln, er kann nicht mehr Wangen küssen, er kann keine Selfie-Aktionen mehr durchführen. Sein Wahlkampfmanager hat ein Problem. Er muss Mittel und Wege finden, um den Wahlkampf von Biden in Zeiten und unter den Bedingungen von Corona zu führen. Biden muss sichtbarer werden. Er muss jetzt in die Rolle des designierten Herausforderers schlüpfen und muss massiv in Erscheinung treten. Das hat er bisher nicht geschafft. Er wird folglich von Donald Trump aufgezogen, er wird provoziert. Trump hat gesagt, wir haben da so einen schläfrigen Typen im Keller eines Hauses in Delaware sitzen, zu dem die Presse freien Zugang hat. Trump behauptet zudem, Joe Biden wolle keine Rededuelle mit ihm abhalten. Da widerspricht Biden, sagt, er brennt darauf. Wenn es denn sein muss, macht er das auch per Skype. Biden hinwiederum hat den Verdacht geäußert, dass Donald Trump die Wahl verschieben wolle. Also da sieht man schon, die Fronten sind komplett verhärtet und es gibt einen Schlagabtausch. Aber sicherlich, Joe Biden ist in einem massiven Nachteil.
Vor allen Dingen, Sie haben es ja eben schon angedeutet, so ein Typ, der ja Menschen anfasst. Also ist auch ganz typisch in Amerika, also der huggt, also der umarmt, ja, der macht Selfies. Das ist ja auch schwierig von einem anderen Hintergrund, vor diesem Vergewaltigungsvorwurf, der jetzt plötzlich gegen ihn auch aufgetaucht ist. Was ist da dran?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich um Vergewaltigung geht, sondern eher um sexuelle Belästigung. Es heißt, Joe Biden habe einer ehemaligen Mitarbeiterin namens Tara Reid 1993 unter den Rock gefasst und sie sexuell belästigt. Das soll laut einem jüngsten Bericht des Business Insider eine Nachbarin bestätigt haben. Aber Frau Brinknoch, ist nicht ganz klar, wie stichhaltig diese Vorwürfe wirklich sind. Seriöse Blätter haben bisher noch keine Bestätigung für diese Aussagen finden können. Und sie haben herausgefunden, dass so manche Angaben dieser Frau wohl widersprechen. Sprüchlich waren oder zumindest nicht ganz stimmig. Richtig ist aber, dass Joe Biden zu einer Politikergeneration gehört, die schon lange vor der MeToo-Bewegung aktiv gewesen ist. Und ich denke, die Sensibilität für solche Vorfälle ist sicherlich gewachsen, auch in dieser Generation. Sie sagten es, es gehört zum Stil, zum Umgang von Joe Biden mit Frauen, dass er sie berührt, anfasst, mit ihnen in Kontakt tritt. Im Wahlkampf habe ich ihn viele Wochen verfolgt. Er nimmt Wählerinnen in den Arm, er hält sie an beiden Händen, er schaut ihnen tief in die Augen, er küsst ihn auch schon mal das Haar. Joe Biden hat selbst eingestanden, ich glaube, ich muss da wohl sensibler werden. Das ist wohl nicht so, nicht mehr ganz zeitgemäß.
Vielen Dank, Thilo Kössler, unser USA-Korrespondent, über die Bewegungen, die Verwirbelungen im Wahlkampf, den es gerade gibt. New York hat die Vorwahlen zum Beispiel für die Demokraten schon abgesagt.